Podcast. Ihr Podcast aus der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster.
Lukas Billermann ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Dekanat der Katholisch-Theologischen Fakultät. Johannes Frenz ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Redaktion der Theologischen Revue.
Am 31.12. des vergangenen Jahres ist Josef Ratzinger verstorben. Der spätere Papst Benedikt hat ein sehr, sehr reiches oder umfangreiches theologisches Werk hinterlassen. Und dieses theologische Werk hat auch im theologischen Arbeiten meines Kollegen Johannes Frenz und auch in meinem theologischen Wirken eine gewisse Bedeutung oder Inspiration hinterlassen. Und aus dieser Tatsache heraus ist die Idee für diesen kleinen Podcast entstanden. Und wir würden gerne gleich nach einem kleinen Intro vorstellen, was Josef Ratzingers theologisches Werk mit unserem zu tun hat.
Was uns am Anfang wichtig ist zu betonen, ist, dass es hier ausdrücklich eben um das theologische Werk von Josef Ratzinger geht und nicht um kirchenpolitische Fragen oder juristische Fragen in seinen Amtszeiten als Erzbischof, Kardinal und Papst. Gleichzeitig natürlich wäre es eben anmaßend, das gesamte theologische Werk darstellen zu wollen. Dafür wäre diese Zeit hier nicht ausreichend. Und dafür bräuchten wir auch noch mindestens ein paar Jahre, um uns das einzuverleiben. Aber wir wollen eben durch einige ausgewählte theologische Impulse das veranschaulichen und die dadurch auch allen, die hier zuhören, mitteilen. Sicher sind einige wichtige theologische Begriffe zu nennen am Anfang. Die Christozentrik in Ratzingers Theologie, die Herausschauung der Verbundenheit von Glaube und Vernunft und auch Ratzingers Thematisierung gerade während seines Pontifikats zu aktuellen Themen wie die Umweltzerstörung zum Beispiel in der Enzyklika Caritas in Veritate. Ratzingers Theologie ist auch, wie das wahrscheinlich naturgegeben ist bei einer so langen Schaffenszeit, durch verschiedene Kontroversen geprägt, die wir hier nicht verschweigen wollen. Da wäre zum Beispiel die Frage nach der Sohnschaft Jesu Christi in der Einführung des Christentums oder der Bewertung der Wiederverheirateten und Geschiedenen in seinen gesammelten Schriften. Beginnen möchte ich mit einem kleinen Impuls aus Ratzingers Werk, nämlich zum Gott der Philosophen und Gott des Glaubens. Dem Thema hat sich Ratzinger in seiner Antrittsvorlesung in Bonn 1959 gewidmet. Und wie er selbst 2004 schrieb, in dieser Vorlesung wurden bereits einige zentrale Fragen, die ihn das ganze Leben begleiteten, gestellt und die auch in seinen Werken immer wiederkehren. Die Vorlesung beinhaltet im Kern eine doppelte Frage. Zum einen eben die allgemeine Frage nach dem Verhältnis von Glaube und Vernunft und zugleich die Frage nach der Rechtmäßigkeit der Verbindung von dem griechischen Denken und biblischen Glauben, wie es stattfand unter den Apologeten. In seiner Vorlesung streift er zunächst erstmal das Pergament, was in Mirockfutter von Blaise Pascal gefunden wurde, als er starb. Pascal, so Ratzinger, durchschaute die rationalistische Zeitphilosophie und brach mit der angenommenen Unüberbrücklichkeit des Grabens zwischen Metaphysik und Religion. In einem Gang über Thomas von Aquin, einem seiner These zur Frage von Vernunft und Glauben, und Emil Bruners Gegenthese, wendet sich Ratzinger in einem Versuch, nach einer Lösung zu suchen, dem philosophischen Gottesbegriff in Verbindung mit der vorchristlichen Antike und deren Religion im Griechenland und der Verbindung des Gottesbegriffs und der biblischen Gottesoffenbarung zu. Die Aneignung der Philosophie, wie sie durch die Apologeten geschah, nichts anderes war als, Zitat, eine notwendige innere Komplementärfunktion zu den äußeren Vorgängen der missionarischen Verkündigung des Evangeliums an alle Völker, Zitat Ende. Es ging also darum, wie das Verkündigung der frohen Botschaft Jesu Christi in der Mission verbreitet werden konnte und ist dadurch bedingt. Er kommt zu dem Schluss, dass eine Einheitsbeziehung von Philosophie und Glaube besteht, aber trotzdem sich beide nicht ineinander auflösen. Er zeigt auf, dass der metaphysische Hintergrund, man denkt zum Beispiel hier an den unbewegten Beweger, und der religiöse Polytheismus, Zeus, Hera, Hades, im antiken Griechenland auf die biblische Erkenntnis treffen, Zitat, dass Gott Person ist, ich, das dem Du begegnet. Diese Erkenntnis wurde zwar, so Ratzinger, nicht immer einer kritischen Läuterung unterzogen, aber diese notwendige Verbindung bietet eine Spannung. Der absolute Gott für den jüdisch-christlichen Glauben ist der Gott der Geschichte. Christlich formuliert, der durch Jesus und in der Kirche erfahrbar ist. Ratzinger schließt mit den Worten, Zitat, die Aufgabe der Theologie bleibt in dieser Weltzeit notwendig unabgeschlossen. Sie ist gerade das immer neue Fragen nach Gottes Antlitz, bis er kommt und selber alles Fragens Antwort ist. Diese zwei sich nicht ausschließenden, je eigenen Momente des Gottesgedankens, Glaube und Vernunft, Gott der Philosophen, Gottes Glaubens, bilden für mich eine produktive Spannung, die es auszuhalten und bewusst zu halten gilt. Man kann keinen klinischen, philosophischen Gott denken ohne den Gott der Geschichte, der die Liebe ist. Genauso kann es wie ein griechisches Götterspiel anmuten, wenn die Absolutheit Gottes vernachlässigt wird. Oder zum Beispiel jetzt um ein im bestimmten Alter gemäßes, aber darüber hinaus doch recht prekäres Gottesbild zu nennen, es darf nicht beim alten weißen Mann auf der Wolke bleiben.
Mein erster Impuls aus der Theologie Ratzingers ist seine Offenbarungstheologie. Er hat sich in seiner Habilitationsschrift mit der Offenbarungstheologie von Bonaventura beschäftigt. Und diese Offenbarungstheologie hat sich am Ende auch in der Konstitution Dei Verbum aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil niedergelegt. Diese Offenbarung wird definiert als reines Geschehen zwischen Gott und Mensch. Also es wird nicht behauptet, dass Schriften oder niedergelegte Zeugnisse die Offenbarung sind, sondern Offenbarung ist streng nur das, was zwischen Gott und Mensch passiert. Daraus resultiert, dass dann Schrift und Tradition zunächst einmal nur, in Anführungsstrichen, Zeugnis dieser Offenbarung sind. Gott ist in Jesus Christus Mensch geworden und damit hat die Offenbarung ihren Höhepunkt erreicht, weil ja Gott sich mit den Menschen auf eine Ebene stellt und mit ihm eins zu eins kommunizieren kann, von Auge in Auge. Und mehr Offenbarung geht ja irgendwie nicht, als dass man sich mit Gott wie mit einem Menschen unterhalten kann. Die Schrift und Tradition, das sind die beiden Stränge, die dann klassisch katholisch daraus dann ja folgen, sind zum einen natürlich die Bibel und das, was behauptet wird, was mündlich überliefert wurde von den Aposteln und sich dann in den Dogmen der frühen Kirche niederschlug, das sind dann Zeugnisse davon. Dei Verbum legt dann noch fest, dass die Offenbarung zwar abgeschlossen ist, Gott ist Mensch geworden, dass aber die Erkenntnis über diese Offenbarung eben nicht abgeschlossen sein kann. Denn darüber nachdenken und jeweils wieder in ein Verhältnis dazu treten, passiert in jeder Zeit neu. Und dieser Erkenntnisgewinn schenkt mir als Dogmatiker eine gewisse Freiheit, denn das bedeutet, dass ich einen gesunden Abstand zu meinem Forschungsgegenstand haben kann. Denn wenn ich mich als Dogmatiker mit Dogmen und Glaubenswahrheiten beschäftige und diese aber auch in Anführungsstrichen nur als Zeugnis von der Offenbarung sehe, dann darf ich diese mit den mir gegebenen Methoden bearbeiten und muss nicht Angst haben, mir die Finger zu verbrennen oder etwas anzugehen, was es nicht anzugehen gilt. Daher ist mir die Offenbarungstheologie tatsächlich ganz wichtig geworden. Ich habe ein bisschen gebraucht im Studium, um dahinter zu kommen. Sie prägt aber tatsächlich mein aktuelles theologisches Wirken dahinter, aber dazu später mehr.
Als dritten Impuls möchte ich mich der Frage zu wenden, wie Ratzinger es verstand, sich dem Atheismus zuzuwenden. Das mag vielleicht erstmal ein bisschen sehr spannend klingen, wenn man an den späteren Glaubenshüter Ratzinger denkt. Aber er spiegelt damit etwas für mich Wichtiges wider. Eine Erfahrung, die mich prägt, ist, dass ich mich oft in Gesellschaftskreisen bewege oder Freunde habe, für die der Glaube keine Option mehr ist für ihr Leben. Das kennen Sie vielleicht oder wahrscheinlich eher auch. Wo das, was ich als Theologe mache oder was Hauptamtliche oder Ehrenamtliche machen, vielleicht nicht direkt verstanden wird oder zumindest der Grund dahinter. Sicherlich ist Atheismus und Distanz zur organisierten Religion was anderes. Aber dennoch denke ich, dass Ratzingers Artikel zum Atheismus da trotzdem Ressourcen und produktive Gedanken bereithält. Der Artikel wurde 1964 in einem Band, der sich mit aktuellen Themen der Gegenwart aus theologischer Sicht befasste, veröffentlicht. In diesem Artikel erkennt Ratzinger erstmal an, dass der Atheismus für viele Menschen eine umfassende Lebens- und Wirklichkeitsmacht ist und ein zentrales Motiv modernen Daseinsverständnisses. Das zwingt aber, und hier kommen jetzt die Schlüsse, das Christentum, dass es sich als Ganzes auf die heutige Situation einlässt, versucht sich neu zu verwirklichen, versucht eine lebendige Antwort auf die Fragen des Atheismus zu bringen und diese auch zur Geltung zu bringen. Dafür bietet Ratzinger verschiedene Ansatzpunkte, die ich hier skizzieren möchte. Zum Erst führt er aus, dass dem modernen Atheismus, wir reden hier natürlich über den Atheismus, wie Ratzinger ihn 1962 verstand, aber ihm, dem Atheismus, ist der Charakter der Reinigung inne. Wegtun alles, was unfrei macht, wegtun alles, was einengt. Und das stellt auch das Christentum vor eine Herausforderung. Ratzinger schreibt, dass das Christentum mit neuem Ernst, Zitat, die weltbildlichen Hüllen des mittelalterlichen und antiken Denkens abstreifen muss, um so den personalistischen Sinngehalt des Glaubens erst vollends ans Licht zu bringen. Als zweiten Punkt führt Ratzinger auf, dass im Atheismus im 1962 eine Vergottung des Menschen innewohnt, die zu einer Anthropozentrik führe. Und diese müsse zurückgewiesen werden. Stattdessen sollte das Christentum eben im Bekenntnis der Menschwerdung Gottes damit versuchen, einen legitimen und damit eine weniger zerstörerische Anthropozentrik entgegenzusetzen. Man denke zum Beispiel an heutige Debatten zur Tierethik oder Umwelt. Als dritten Ansatzpunkt führt Ratzinger auf, dass der Atheismus versuche, eine neue Solidarität der Menschen, einen Geist der Hoffnung oder wie er schreibt, eine erfüllte Menschwerdung des Menschen zu skizzieren und voranzubringen. Das sieht Ratzinger als Impuls, der den Glauben dafür aufruft, beziehungsweise die Glaubensreflexion dazu aufruft, die eigene geschichtliche Orientierung wiederzuerkennen. Denn christlicher Glaube wäre verkürzt, wenn er allein als Flucht aus Leid ins Jenseits wäre, wenn er sich darin erschöpfen würde. Und er würde missverstanden werden, wenn der Glaube nur retrospektiv verstanden würde, als, Zitat, Glaube vergangener Heilsmysterien. Im Glauben geht es nicht nur um Christus gestern, sondern auch um den Kommenden. Das Christentum, so Ratzinger, ist wesentlich zukunftsbezogen. Der letzte Ansatzpunkt von Ratzinger stellt eine zentrale Aufgabe dar. Und diese hat er während seines Pontifikats mehrfach wiederholt. Da, so Ratzinger, der Atheismus seine entscheidende Kraft in seiner Zeit nicht aus Theorien, sondern aus, Zitat, einer ganz neuen Innenbrust des Willens zur Erde ziehen würde, gäbe es eine zentrale Aufgabe in dieser Weltenstunde. Eben nicht nur neue Theorien aufzubieten, sondern, und so endet Ratzinger diesen Artikel, es braucht vor allem die Kraft eines Lebens aus den Tiefen des Glaubens und die Kraft jener größeren Liebe, die allein wahrhaft den Gott, in Anführungsstrichen, beweisen kann, von dem geschrieben steht, dass er die Liebe ist. Sicherlich kann man an diesen Artikel von Ratzinger eine Kritik äußern. Das ist nicht vielleicht Atheismusdiskurs auf jetzigem Stand. Aber die einzelnen Impulse bieten meiner Meinung nach weiterbleibende Kraft, die auch in heutiger Zeit noch Impulse bieten können. Und jetzt kann ich quasi wie in einer Radiomoderation zum nächsten Punkt überleiten, der mir, wie vielleicht einige Hörer wissen, sehr nahe steht durch mein Interesse an John Henry Newman.
Gute Überleitung. Wir kommen zum vierten Impuls, den ich mitgebracht habe, und zwar geht es um die Hermeneutik der Reform, beziehungsweise die Hermeneutik der Kontinuität. Die Hermeneutik der Reform entstammt der Weihnachtsansprache Papst Benedikts aus dem Jahr 2005. Das war seine erste Weihnachtsansprache vor dem Kardinalskollegium. Diese Weihnachtsansprachen vor dem Kardinalskollegium werden immer gerne dazu genutzt, grundsätzliche Themen anzusprechen. Man erinnere sich an eine Weihnachtsansprache von Papst Franziskus, der der Kurie spirituellen Alzheimer vorwarf. Das ist also ein Rahmen, in dem gerne ja, Dinge gesagt werden, die programmatisch sind und programmatisch sein sollen. Die Hermeneutik der Reform bezieht sich auf die Hermeneutik des Zweiten Vatikanischen Konzils und seiner Texte. Papst Benedikt war als damals junger Theologieprofessor tatsächlich hier in Münster als Peritus auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil und hat dieses eben auch mitgeprägt und sah offensichtlich in der Nachfolge die Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils nicht als gut ausgelegt oder umgesetzt. Er diagnostiziert, dass es zwei mögliche Hermeneutiken des Zweiten Vatikanischen Konzils geben kann und beginnt damit, dass er die Hermeneutik des Bruchs oder der Diskontinuität anführt. Diese Hermeneutik meint, dass es einen Bruch gegeben hat und es eine Kirche vor dem Konzil und eine Kirche nach dem Konzil gibt. Er sieht es, dass tatsächlich in vielen Medien so proklamiert. Man muss sich einfach nur vorstellen, dass ja die Liturgie vor dem Konzil auf Latein und mit dem Rücken zum Volk gefeuert wurde. Die Liturgiereform kann also von außen betrachtet durchaus als Bruch wahrgenommen werden und dazu zählen dann noch einige andere Punkte. Dessen verweigert sich Josef Ratzinger bzw. Papst Benedikt jedoch und er proklamiert eine Hermeneutik der Reform. Ihm ist sehr wichtig zu betonen, dass es halt eben nicht eine Kirche vor und eine Kirche nach dem Konzil gibt, sondern dass es ein und dieselbe Kirche ist, die halt eben in dem Konzil einer Reform unterzogen wurde. Reform möchte er gerne wörtlich verstanden wissen, also zurück zur ursprünglichen Form. Ich habe mal das Bild benutzt, dass quasi die Patina von einem goldenen Kelch runterpoliert wird, damit der goldene Schein wieder zum Vorschein kommt. Ich glaube, das ist sein Verständnis von Reform. Er sagt, dass es durchaus immer Brüche geben muss. Also es muss Diskontinuitäten geben, weil sich natürlich ansonsten nichts verändert. Diese Diskontinuitäten allerdings auf Mikroebene passieren und nicht auf der Makroebene. Das können zum Beispiel sein Liturgiereformen, die es ja in der Kirchengeschichte immer gegeben hat, um Dinge anzupassen. Der Anspruch des Zweiten Vatikanischen Konzils war es ja, die Verhäutigung voranzutreiben, das Aggiornamento. Und das beinhaltet natürlich, dass es Veränderungen geben muss. Es dürfen aber keine Brüche mit der Lehrtradition als Ganzer stattfinden. Beispiele für die Hermeneutik des Bruchs sind zum Beispiel die Pius-Brüder, die ganz klar Position beziehen und sagen, dass bestimmte Punkte im Zweiten Vatikanischen Konzil Brüche darstellen. Ein Beispiel hierfür ist immer die Religionsfreiheit. Papst Benedikt verweigert sich dem und möchte gerne eine Hermeneutik der Reform als hermeneutischen Schlüssel haben, der verhindern soll, dass über die Texte hinausgegangen wird, so wie sie sich darstellen. Bruchhermeneuten argumentieren gerne, dass die Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils Kompromisstexte sind. Wer sich an meinen letzten Podcast erinnert, weiß, dass das natürlich Kompromisstexte sind. Das allerdings nicht bedeutet, dass diese Texte nicht ernst zu nehmen sind, so wie sie sich darstellen. Und dass man über diese Kompromisse hinausgehen müsste und dem folgen müsste, was eigentlich gemeint sei. Und das möchte Papst Benedikt halt eben anders verstanden wissen. Er möchte, dass die Texte so angenommen werden, wie sie sich darstellen, nicht einem willkürlichen Geist des Konzils gefolgt wird, sondern die wahre Reform vorangetrieben wird, wie er das zeichnet. Das ist natürlich in erster Linie ein großes Idealbild, dogmatisch, dogmengeschichtlich. Ob das zu halten ist, das mögen andere beurteilen. Ich würde sagen, dass diese Frage nicht in erster Linie historisch beantwortet werden kann, sondern dass es um ein dogmengeschichtliches Ideal geht und dass vor allen Dingen die große Frage ist, wie die Grenze zwischen Mikro- und Makroebene zu ziehen ist. Dieser Text ist mir ganz am Anfang meines Studiums begegnet. Und zwar habe ich eine meiner allerersten Hausarbeiten über diese Weihnachtsansprache geschrieben. Und dieses Thema ist tatsächlich immer hängen geblieben und führt uns jetzt zu unserem nächsten Punkt, was die Theologie bzw. diese theologischen Impulse denn mit unseren Doktorarbeiten zu tun haben. Und ich kann von mir behaupten, dass die Hermeneutik der Reform der Ausgangspunkt war, mich für die Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils zu interessieren. Ich beschäftige mich weniger mit der Frage von Brüchen oder Diskontinuitäten oder Kontinuitäten, sondern es geht bei mir in meiner Doktorarbeit um die Soteriologie im Zweiten Vatikanischen Konzil. Nichtsdestotrotz hat die Beschäftigung mit der Hermeneutik den Ausschlagpunkt gegeben, mich mit dem Konzil auseinanderzusetzen, zu fragen, was hat das mit uns heute zu tun? Und da ist eben der hermeneutische Schlüssel einer der wichtigen Knackpunkte, um die es geht und um die es immer wieder gehen muss, weil ja das Konzil mittlerweile einige Generationen her ist und wir einen eigenen Schlüssel dazu finden müssen, uns damit auseinanderzusetzen.
Auch ich verdanke das Thema für meine Promotion Ratzinger. Zum ersten Mal, ich promoviere zur Wiederkunft Christi und frage, wie man das genau verstehen kann. Und das ist jetzt mal zumindest kein vielleicht intuitiv direkt gegebenes Thema. Auch da ich jetzt nicht zwingend eine endzeitliche Natur habe. Aber gut, das Thema stieg mir wieder im Kopf, als es um die Frage ging, wozu ich denn promovieren möchte. Und es eine Fülle an Themen gab. Und da habe ich mich erinnert an ein kleines Büchlein, was ich während meines Studiums in Paderborn der Religionspädagogik bzw. heute angewandte Theologie gelesen habe, wo Ratzinger den Charakter des adventlichen Christseins und dann gerade im Kontrast dazu Fortschrittsglaube darstellt. Der Gedanke hat mich da nicht losgelassen und wie Sie ja sicherlich gehört haben, kam der kommende Christus auch in den theologischen Impulsen von mir vor und war dadurch ein konsequenter Begleiter und hat mir die Inspiration zu geben, dem Thema nachzugehen, das Thema auf den Prüfstand zu stellen. Wir sind am Ende unserer Impulse angekommen. Wir danken fürs Zuhören und hoffen, dass Sie viel weiteres Lesevergnügen in den Werken dieses großen Theologen haben werden und damit neue Inspiration für weitere Forschung bekommen.